NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
16. Juli 1955. Die erste Documenta in Kassel öffnet für das Publikum.
Ganz Paris träumt von der Liebe.
Die Bundesrepublik im Jahr 1955. Seit Monaten hält sich Katharina Valente auf Platz 1 der Musikbox-Hitparade. Die letzten Kriegsgefangenen kehren aus Russland zurück. Im Fernsehen setzt Clemens Wilmenroth die Cocktailkirsche auf den Toast Hawaii. Und in Kassel träumt ein Mann von großartiger Kunst. Der Träumer heißt Arnold Bode, Maler, Grafiker, Hochschullehrer. Er ist 55 Jahre alt, unterrichtet an der Kunstakademie und ist voller Tatendrang.
Herr Professor Bode kam eines Tages zu mir und meinte, es wäre doch an der Zeit, jetzt in Kassel eine internationale Kunstausstellung zu machen.
Lauritz Lauritzen, bis 1964 Oberbürgermeister in Kassel.
Ich habe ihn zunächst etwas verständnislos angeschaut und gesagt, gucken Sie mal zum Fenster raus, wir haben die Kriegsruinen noch nicht weg. Und jetzt soll ich Geld organisieren für eine internationale Kunstausstellung. Ich weiß nicht, wie man das in der Öffentlichkeit vertreten soll und wie man die Mittel dazu von Land und Bund zusammenbekommen soll.
Und da kam aber dann die Gelegenheit, die Bundesgartenschau nach Kassel zu bringen, 1955.
Martin Groh vom Documenta-Archiv.
Der Hauptgestalter der Bundesgartenschau war Hermann Matern, der Gartenarchitekt. Und der hatte dann die Idee, eine Kunstausstellung mit der Gartenschau zu verknüpfen. Und so fanden diese beiden Ideen dann zusammen.
Allerdings stellt sich der Buga-Chef eine kleine Schau im Zelt vor, mit ein paar Bildern und Skulpturen. Mehr so dekorativ.
Wir wollen die Kunst ernst nehmen und ins Zentrum stellen, statt sie zu benutzen.
Davon ist Bode überzeugt. Flugs gründet er einen Club mit Gleichgesinnten, wirbt Gelder ein und schreibt an den hessischen Ministerpräsidenten:
Zweck dieser Gesellschaft ist Vorbereitung und Durchführung einer großen Ausstellung abendländischer Kunst des 20. Jahrhunderts anlässlich der Gartenschau in Kassel.
Von einer kleinen Präsentation im Zelt ist nicht mehr die Rede. Bode denkt groß.
Es ist beabsichtigt, alle seit Anfang des 20. Jahrhunderts bedeutenden Künstler mit 2 oder 3 Meisterwerken vorzustellen.
Er war vor allen Dingen der Meister des Inszenierens und er war auch ein Meister des Insistierens. Eigentlich war er überhaupt kein Geld da für sowas.
Aber der Kunstprofessor ist ein Möglichmacher, einer, der vor Ideen nur so sprüht. Auf der Wilhelmshöhe, hoch oben über Kassel, thront eine gut 11 Meter große Herkules-Statue. Überbleibsel der ehemals so glanzvollen Residenzstadt. Ein Wahrzeichen. Diesen imposanten Halbgott will er auch für sein Projekt einspannen.
Ich hatte davon geträumt, man könnte den Herkules mit großartigen Dampfwolken einhüllen und der Bursche steigt senkrecht hoch. Er hat das Gefühl, er steigt hinauf, kommt eines Tages runter, eben bei der Documenta.
So ist Arnold Bode, eine Ideenmaschine und ein Teamworker. Er will das Museum Fridericianum bespielen. Eine Ruine, notdürftig wieder zusammengeflickt. Zustand? Rohbau.
Das war so ein wichtiges Gebäude für Kassel, dass man es eben wieder aufbauen musste nach dem Krieg. War ja einer der ersten großen Museumsbauten in Deutschland überhaupt. Und er hat eben diese finanzielle Not genutzt, um dann zu sagen, okay, wir machen jetzt hier keinen tollen Fußboden rein und wir verputzen nicht die Wände, sondern wir lassen alles so im Rohbau, wie es ist.
Das kriegszerstörte Fridericianum war nur notdürftig restauriert. Mit schwarzem Asphaltboden, weißgetünchten Wänden, sehr roh, sehr billig. Es war der Beginn einer neuen Zeit.
Erinnert sich der Künstler Pierre Soulages. Der Franzose zeigt seine abstrakten, schwarzen Formen auf hellem Grund bei der ersten Documenta, die am 16. Juli 1955 fürs Publikum öffnet. Das ist gerade einmal 65 Jahre her. Bode zeigt Werke von 140 Männern und 7 Frauen, vornehmlich aus Europa.
Budget 379.000 D-Mark. Eintritt 1,50.
Er stellt abstrakte und figurative Kunst gegenüber. Beckmann und Bill, Picasso, Kandinsky, Wohls, Matisse und Meistermann. Stile und Generationen mischen sich. Bilder und Skulpturen sind mal vor rohen Backsteinwänden, mal vor schwarzen oder weißen Plastikbahnen drapiert.
die hatten dann den praktischen Zweck, dass sie das Licht filterten. Denn es war überhaupt kein Geld da und überhaupt keine Möglichkeiten, eine intensive, gute Beleuchtung zu schaffen.
Einige Gemälde befestigt Arnold Bode auf Eisengestellen, die leicht schräg vor den Wänden angebracht sind. Auf diese Weise wirken die Bilder plastisch.
Die Documenta gehört zu den großen Ereignissen, an die man sich sein Leben lang erinnert,
schreibt die Kritikerin der FAZ.
Wenn man bedenkt, dass schon bei der ersten Documenta über 100.000 Besucher da waren, dann war ein großer Teil von Menschen auch ausgehungert, danach wieder Kunst zu sehen.
Die Generaldirektorin der Documenta 15, Sabine Schormann, ist neu in Kassel. Sie schaut mit frischem Blick auf die 200.000 Einwohnerstadt in Nordhessen und deren Documenta-Geschichte.
Wenn man heute mit damaligen Zeitzeugen, Zeuginnen spricht, dann berichten die genau davon, dass es ein lebensveränderndes, einschneidendes Erlebnis war, das sie unglaublich beflügelt und inspiriert hat und einfach auch sowas wie Glauben, Hoffnung an die Zukunft gegeben hat.
Es war für mich das Schockerlebnis und ich gestehe freimütig, dass wir also mit einem dicken Hals da durchgegangen sind und haben uns völlig erschüttert angeguckt.
Es war ein unglaubliches Sinnerlebnis für die Augen. Ich habe mich nachts mehrmals einschließen lassen in das Museum Fridericianum, heute undenkbar, aber es gab damals noch keine Alarmanlagen, damit ich in aller Ruhe fotografieren kann.
Die erste Documenta will vor allem jungen Menschen nahebringen, was in der Kunst der Moderne seit Beginn des 20. Jahrhunderts passiert ist.
Oft wird das falsch verstanden, dass die Documenta 1 eine Vergangenheitsbewältigung gewesen sei, der Zeit 33 bis 45, das war sie überhaupt nicht. Aber es waren natürlich viele Ikonen der Moderne dabei, die eben auf der Ausstellung Entartete Kunst auch zu sehen gewesen waren. Aber das war trotzdem überhaupt keine Aufarbeitung dieser Jahre, sondern wir zeigen, was ist in den letzten 45 bis 50 Jahren passiert. Und da hat man natürlich vor allen Dingen, das war so ein bisschen so die stille Agenda, auf die abstrakte Kunst verwiesen.
Das hat auch mit Werner Haftmann zu tun, Arnold Bodes Mitstreiter in Kassel. Der Kunsthistoriker gilt als vehementer Befürworter der abstrakten Kunst. Jüngere Forschungen zeigen, dass Werner Haftmann und andere Kunstgelehrte, die die Documenta prägten, Mitglieder der NSDAP waren.
Bode, soweit wir wissen, nicht, wobei viele Materialien einfach im Krieg auch verloren gegangen sind. Insofern lässt sich das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit momentan beantworten. Aus unserer Sicht wird es sicherlich nicht nötig sein, die gesamte Geburtsgeschichte komplett umzuwerfen. Aber es gibt bestimmt sehr, sehr viele Aspekte, die unter diesem Gesichtspunkt nochmal anders beleuchtet werden müssen.
Schon zu Beginn will Bode eine regelmäßig wiederkehrende Ausstellung. Erst alle 4, dann alle 5 Jahre. Und jede Ausgabe erfindet sich aufs Neue. Allein schon durch die wechselnde künstlerische Leitung kommen immer wieder neue Perspektiven auf die Welt zustande. Längst ist nicht mehr Kassel der einzige Standort. Spätestens mit Okwui Envisor, Leiter der 11. Documenta, wird die Schau wirklich global und erhält weitere Ausstellungsplattformen in der Welt. 14 Ausgaben sind seit Bodes Documenta 1955 über die Bühne gegangen. Bei den ersten 4 ist er der künstlerische Leiter. Bei der Documenta 5, 1972, sorgt Harald Seemann für frischen Wind. Kitsch, Werbung, Kunst von psychisch kranken Menschen, Fluxus, Happening. Der Schweizer Seemann provoziert mit seiner Auswahl. Dabei hört sich seine Beschreibung so harmlos an.
Immer wenn man mich gefragt hat, was ist dieses Konzept, habe ich gesagt, ja, an und für sich ist es ein Spaziergang. Von Überraschung zu Überraschung.
Nicht alle Besucher waren angenehm überrascht von diesem Spaziergang.
Der will nur auffallen.
Aber
normal ist das nicht, was der macht.
Wird ins Irrenhaus.
Das kann doch jeder machen.
Man muss da schon beide Augen zudrücken, wenn man sagt, das ist Kunst. Ne?
Also ich meine, wenn andere so einen Quatsch machen würden, andere müssen hart für das Geld arbeiten oder so.
Und überhaupt, wie es hier in Kassel aussieht, die ganzen bekifften Freaks hier auf dem Friedrichsplatz, das ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Kunst ist allein ein Verständigungs- und Vermittlungsproblem.
Jo, so kann man das auch sehen. Jedenfalls gehört es zur DNA jeder Documenta, dass sich ein Teil des Publikums aufregt und dass sie erst im Nachhinein verstanden wird. Harald Seemann lässt 1972 die Realität rein. Er sieht Kunst als Medium gesellschaftspolitischer Intervention. Heute gilt seine Ausstellung als Meilenstein.
Dieser gesellschaftskritische Aspekt, den die Documenta bis heute mit sich bringt, Auseinandersetzung mit sozialen, politischen, Umwelt und anderen Problemen durch die Kunst, das hat dort seinen Anfang genommen.
Jede Documenta ist ein Spiegelbild ihrer Zeit. 100 Tage erzählt sie davon, was Menschen bewegt. Das vielleicht wichtigste Forum für zeitgenössische Kunst.
Also ich will Ihnen mal was sagen. Diese Documenta 82 ist der größtblödsinnigste Aufwand, den ich je erlebt habe. Da werden Klamotten hergefahren, da werden Löcher in der Erde gebaut. Die Documenta können sich in den Hut stecken.
Der Documenta 7 hat Kassel 7000 Bäume zu verdanken.
Ja, wenn ich sage, ich pflanze 7000 Eichen, dann pflanze ich 7000 Eichen. Denn das Projekt wird ja, Minimum 3 Millionen kosten.
Und ist eine künstlerisch-ökologische Intervention, die den urbanen Raum nachhaltig verändern soll. Jedem Baum stellt Josef Beuys einen Basaltstein zur Seite. Die Steine lagern sehr zum Ärger der Kasseler Bürger bis zu ihrem Einsatz auf dem Friedrichsplatz.
Gucken Sie mal die Steine an. Das ist doch nicht mehr normal. Den Beuys gucken sich an. Der hat doch schon ganz ihren Blick. Das ist doch keine Kunst.
Das mit den Bäumen finde ich ja gut, aber die Steine könnten sie ruhig weglassen.
Der letzte Baum wird 1987 zur Documenta 8 angepflanzt. Die Bäume, es sind nicht ausschließlich Eichen, begrünen Kassel heute noch. Josef Beuys erlebt die Vollendung seiner Kunstaktion Stadtverwaltung nicht mehr. Für das künstlerische Programm der nächsten Documenta im Sommer 2022 ist ein Künstlerkollektiv aus Jakarta verantwortlich, Ruang Rupa. Deren Zauberwort für die kommende Weltkunstschau heißt Lumbung.
Lumbung, das ist der indonesische Begriff für Reisscheune, wo also eine Ernte für das ganze Dorf gelagert wird und dann aus den entsprechenden Überschüssen ein Mehrwert erwächst. Und dieser Mehrwert soll möglichst auch über die Documenta hinweg anhalten.
Was eine Documenta zu einem bestimmten Zeitpunkt sein will, muss sie immer wieder neu definieren. Was macht die Gegenwartskunst gültig und relevant? Ruang Rupa hat für die Documenta 15 einen Prozess angestoßen, bei dem es darum geht, weltweit gemeinsam etwas zu erarbeiten.
Es ist etwas, was sich entwickelt und insofern können wir jetzt nicht so viel über ganz Fertiges sagen, aber über einen Spirit, der darin ist. Und dieser Spirit hat auch etwas mit Hoffnung zu tun und mit Zuversicht.
Darin erkennt Geschäftsführerin Sabine Schormann die Parallele zum Anfang, als Documenta-Gründer Arnold Bode in der Kunst auch einen Neubeginn für die Welt sah.
Im Grunde ging es ihm von Anfang an um eine stärkere Kulturausrichtung der Stadt und der Welt, auch unter sozialen Gesichtspunkten und damit um so eine gesellschaftsverändernde Wirkung von Kunst.
Im Zeitzeichen erinnerte Anke Rebbert an die erste Documenta in Kassel, die am 16. Juli 1955 für das Publikum geöffnet wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info.